Der Großteil der Träume wird nie verwirklicht, weil es einfach einfacher ist, es nicht zu machen. Am Ende lassen sich die meisten Leute von großen Zahlen und einem langen Weg einfach entmutigen. Das ist bei mir im Extremsport so, das ist in Startups und vielen anderen Projekten genauso. Mir geht es um besondere Erlebnisse. Ich möchte aus der Komfortzone raus, ich möchte was erleben, ich möchte Dinge machen, die noch nicht gemacht wurden.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff. Schön, dass du diese Woche auch wieder dabei bist. Ich habe diese Woche jemanden bei mir im Podcast hier zu Gast, wo viele wahrscheinlich sagen würden, der ist doch verrückt. Und zwar ist das Jonas Deichmann mit seinem Projekt 120 Ironmans um die Welt. Und ja, mir hat es absolut Freude gemacht, ein bisschen rauszufinden, wie so jemand tickt, der auf solche Ideen kommt, sich so krass außerhalb seiner Komfortzone zu begeben. Das war auf jeden Fall sehr spannend, da mal so in das Mindset von so einem Extremsportler, wie es Jonas letztendlich ist, reinzugucken. Ganz kurz zu Jonas. Er ist aufgewachsen im Schwarzwald und hat bereits in jungen Jahren das Radfahren lieben gelernt. Nach einem Studium mit vielen Stationen im Ausland hat er dann angefangen mit seinem ersten Job in einer IT-Firma. Das Ganze ging dann ungefähr so 2,5 Jahre und währenddessen hat er mit seiner ersten großen Challenge begonnen, und zwar die Eurasia Challenge, wo er mit dem Fahrrad einmal von Lissabon bis auf die andere Seite von Russland, Vladivostok, gefahren ist und da den ersten Weltrekord aufgestellt hat. Dem folgten dann weitere Weltrekorde auf anderen Kontinenten, einmal von Alaska bis runter nach Feuerland und von Norwegen nach Südafrika. Und jetzt war das aktuellste Projekt von ihm, das Ziel nochmal vom Fahrrad auch nochmal teilweise runterzukommen und letztendlich mit dem Triathlon um die Welt sich nochmal eine neue Herausforderung zu stellen. Insgesamt waren es dann 120 Ironmans, als er wieder von München nach München gekommen ist. Super spannendes Gespräch. Ich habe am Abend vorher seinen aktuellen Film, der jetzt Donnerstag in die Kinos kommt, bereits sehen können, in der Premiere hier in Hamburg, und dementsprechend immer mal wieder im Gespräch auch auf den Film mich bezogen. Das Ganze mit dem Fokus so auf das Thema Komfortzone, natürlich hier passend zum Podcast. Fragen ihm gestellt, ja, wie er es immer schafft, an den Start überhaupt zu kommen und warum der erste Schritt der wichtigste ist und wieso er sich oft in solche Situationen freiwillig begibt, wo manche nur den Kopf schütteln. Und was andere Menschen letztendlich auch davon lernen können, was so seine Tipps sind, durchzuhalten, schwierige Situationen zu meistern, aber auch einfach, ja, mal anzufangen. Also alles sehr passend zu dem ganzen Thema von dem Podcast hier, Kaltes Wasser. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Kleiner Disclaimer, wir haben es bei Jonas im Hotel aufgenommen und weil er ist aktuell sehr gebucht, deswegen bin ich froh, dass es überhaupt geklappt hat irgendwie. Und da waren am Anfang so ein bisschen Hintergrundgeräusche, als wir in der Lobby saßen, mussten einmal switchen. Bin gespannt, ob du die Stelle raushören kannst, wo dieser Switch stattgefunden hat. Und deswegen so ein bisschen Abzüge bei der Audioqualität, aber vom Inhalt eine Top-Folge. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß damit.
Hallo Jonas.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass wir es geschafft haben, hier dich auch in diesen Podcast zu bekommen. Ich war gestern in deinem Film, Das Limit bin nur ich. Ich habe dein Buch schon gelesen, Das Limit bin nur ich. Und habe trotzdem noch so ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen wollte. Und wird da so ein Fokus. Ich weiß, du warst schon sehr oft in sehr vielen Podcasts jetzt auch unterwegs, hast von deiner unglaublichen Reise erzählt. Und würde den Fokus in diesem Gespräch gerne so auf das Thema Komfortzone legen. Das ist ja letztendlich auch ein Thema, mit dem du dich viel auseinandergesetzt hast während deiner Reise und dich außerhalb der Komfortzone begeben hast, in sehr vielen Situationen. Und dann gerne auch noch hinten raus so ein bisschen drüber zu sprechen, wie bist du eigentlich hast es geschafft, so diese Leidenschaft Abenteurern als deinen Beruf jetzt quasi zu gestalten. Aber fangen wir mal vorne an. Einfach nochmal so ein paar Statistiken, die hast du natürlich auch schon in deinen Medienmarathons jetzt auch schon viel gehört. Ne? Du bist in 429 Tagen 460 Kilometer geschwommen, 21.000 Kilometer Rad gefahren und über 5.000 Kilometer gelaufen. Das sind knapp 120 Marathons, also insgesamt, wenn man es zusammenfasst in einem Satz, du hast 120 Ironmans einmal um die ganze Welt gemacht. Dafür erstmal riesen Respekt. Und Glückwunsch. Und jetzt will ich so ein bisschen damit anfangen. Gestern hast du ja nochmal, also du hast den Film jetzt gesehen, schon ein paar Mal. Die Medientour geht gerade los. Und hier in Hamburg habe ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie ist es für dich jetzt, so die Bilder nochmal zu sehen? Weil du bist ja im November, also vor einem knappen halben Jahr oder so, ist die Reise zu Ende gegangen. Und dann kam das Buch raus. Hast da vielleicht schon so ein paar Sachen auch verarbeitet. Warst dann nochmal kurz im Urlaub, einfach auch mal, um runterzukommen. Wie ist es jetzt so nach einem halben Jahr, nach der Reise? Die Bilder kommen wieder, du siehst die Bilder, wie ist, also was kommen da so für Gefühle?
Also ich bin absolut begeistert vom Film. Ich habe natürlich durch Medien, etc. und habe das Buch gelesen, da habe ich schon oft den, alles was passiert ist, so wieder vor mir gehabt, präsent. Aber der Film mit Musik, mit Sound, mit auf der großen Leinwand, wo die Bilder einfach auch viel spektakulärer wirken als jetzt am Laptop. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und da, ja, da kommen ganz schöne Gefühle hoch. Das wird einfach nochmal ganz, ganz präsent. Und ich erinnere mich einfach an die vielen tollen Momente und auch die ganzen harten Momente, die dabei waren. Und es sind schöne Erinnerungen. Mhm.
Ja, du hast gesagt, die schönen Momente, aber auch die harten Momente. Dementsprechend, also das, bei den harten Momenten, da sprechen wir wahrscheinlich auch von den Momenten, wo es dann an deine eigene Komfortzone geht. Du hast vorher ja schon andere Projekte gemacht. Also du bist, das Radfahren hast du sehr, das kommt auch im Film schön raus, sehr früh entdeckt, bist extra dafür auch immer noch 20, 30 Kilometer überhaupt zum Radclub gefahren, durch ein paar Täler. Und das heißt, das Radfahren hat dich schon sehr lange begleitet und du hast auch schon ein, zwei Weltrekorde, so Kontinentalquerungen aufgestellt und hast jetzt aber nochmal gesagt, okay, ich möchte noch was anderes machen. Also wie kam es dazu, zu der Idee zu sagen, okay, ich mache es jetzt, ich setze nochmal irgendwie einen drauf, Radfahren kann ich und jetzt mache ich mal noch was, wo ich noch gar nicht unterwegs war, zum Beispiel das Schwimmen.
Also ich bin in meiner Jugend Radrennen gefahren und habe dann während dem Studium eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht. Das war alles noch, das war dann ein klassisches Abenteuer. Und da kam dann so der Traum auf, das miteinander zu kombinieren, das Abenteuer und den Leistungssport. Und da habe ich dann 2017 meinen ersten Fahrradweltrekord gemacht, die schnellste Eurasien-Durchquerung, und habe dann 3 Jahre lang alle Rekorde für die großen Kontinentalquerungen auf dem Fahrrad aufgestellt. Also ich habe den Hintergrund. Und was mir da bei meinem letzten großen Projekt, wo ich durch Afrika geradelt bin, da wurde es mir klar, ich erinnere mich auch an den Moment, ich war gerade in der Sahara mit einer Lebensmittelvergiftung, also auch an einem Tiefpunkt, aber ich war trotzdem genau da, wo ich sein wollte, auf meinem großen Abenteuer. Und mir wurde klar, auch wenn die Momente jetzt gewissermaßen auch neu sind, ich kam sehr selten noch raus aus meiner Komfortzone auf dem Fahrrad, weil ich einfach schon in über 100 Ländern war. Und das Leben beginnt halt jenseits der Komfortzone. Da entwickelt man sich weiter, da hat man neue Eindrücke. Und daher war mir klar, mein nächstes Projekt muss nochmal was Neues sein. Und ich habe als Abenteurer natürlich ja, einen Kindheitstraum, Weltumrundung, oder? Es liegt ja irgendwie nahe, dass du als Abenteurer um die Welt willst. Das ist halt das Größte, was es gibt. Und habe überlegt, wie kann ich das machen in einer Art und Weise, wie es noch nicht gemacht wurde. Und da kam dann der Gedanke Triathlon. Und ich war auch ein sehr guter Läufer, Profi-Radfahrer sozusagen, habe mein Seepferdchen gehabt. Also perfekte Voraussetzung, kann losgehen.
So ein bisschen hast du ja auch dann natürlich dich ein bisschen darauf vorbereitet. Du hast nochmal so ein Triathlon gemacht in Deutschland, einmal rund um Deutschland, da auch im Bodensee. Das Schwimmen auch nochmal so quasi ausgetestet, dein Equipment und so weiter und so fort. Das ist ging ja auch jetzt, du hast ja nicht gesagt eines Tages, okay, ich mache mal so ein 120 Triathlons um die Welt, sondern da steckt ja auch nochmal mindestens ein halbes Jahr Vorbereitung drin, Equipment testen, dass es halt dann unterwegs nicht zu irgendwelchen Überraschungen kommt, bösen Überraschungen. Du hast auch im Buch immer gesagt, das Schwierigste ist eigentlich so an den Startpunkt zu kommen und bei dir ist es ja letztendlich auch nochmal so, du wusstest ja eigentlich schon, okay, da werden einige Sachen auf dich zukommen, die werden nicht einfach werden und es wird manchmal auch eine Qual teilweise, nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch mental, aber du hast dich ja trotzdem dafür entschieden, das bewusst auch zu machen. Wie bist du daran gegangen, dass du gesagt hast, okay, ich komme jetzt an den Startpunkt und was sind so deine mentalen Tricks letztendlich, um wirklich anzufangen? Weil das ist halt immer so der schwierigste Trick oder der schwierigste Schritt, dann auch wirklich diesen ersten Schritt zu machen.
Also das Schwerste ist einfach immer an die Startlinie zu kommen, und es gibt immer viele Gründe, warum man das jetzt nicht machen sollte, warum es einfacher ist, den Status quo so zu belassen. Aber dann hat man es ja komfortables, aber auch langweiliges Leben. Man muss es einfach mal machen. Daher, ich mache das beste Beispiel Schwimmen. Ich habe als Test, bevor ich entschieden habe, ja, ich kann das, da bin ich 1 Kilometer geschwommen. Das hat geklappt. Wenn ich 1 Kilometer schwimmen kann, dann kann ich auch 460 schwimmen. Dauert einfach nur ein bisschen länger. Und danach Vorbereitung, klar, ich bin dann durch den Bodensee geschwommen, habe einen Triathlon rund um Deutschland gemacht. Ich habe mich, so gut es irgendwie geht, für alle Eventualitäten vorbereitet. Aber ich weiß, wo ich losgeradelt bin, habe ich gewusst, der beste Plan, der funktioniert in der Praxis sowieso nicht. Aber solange ich fest daran glaube, dass es geht und flexibel bleibe und in die richtige Richtung gehe, geht es auch immer irgendwie weiter. Mhm. Und ja, man muss es einfach nur machen.
Ja, du hast gesagt, der beste Plan funktioniert in der Praxis eh nicht. Warum ist der ungeplante Weg manchmal auch der bessere? Weil du bist, also im Film hast du es auch gesagt, warum du das Ganze machst, ist einfach, um Sachen zu erleben, das Leben zu erleben, Menschen zu erleben. Und du bist ja teilweise dann einfach auf dem Fahrrad unterwegs, um Strecke zu machen. Ne, das sind dann teilweise vielleicht nicht so die Momente, wo du dann Erlebnisse machst. Das ist dann zum Beispiel in Mexiko, wo du zu Fuß unterwegs warst, einfacher und vielleicht auch häufiger der Fall gewesen. Ja, also wieso ist der ungeplante Weg dann manchmal dann doch der bessere? Auch wenn man so viel plant vorher.
Ja. Also mir geht es ja um die Erlebnisse. Es ist unglaublich motivierend, ein großes, schwieriges Ziel zu haben, was für mich persönlich wichtig ist, darauf hinzuarbeiten, aber der Weg dahin ist das Ziel. Es sind die Erlebnisse, die besonderen Momente entlang der Reise. Und ich, wenn ich jetzt Projekte mache mit einem großen Team drumherum, wo alles durchgeplant ist bis ins letzte Teil und ich genau weiß, was passiert, dann ist es für mich persönlich langweilig. Daher, ich bin immer allein unterwegs in exotischen Ländern und da weiß ich, da geht halt mal was schief und dann wird es interessant. Und gerade in Mexiko, da sind so viele Dinge passiert, die ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass die Polizeieskorte mit Maschinengewehr im Anschlag mitrennt und ich dazu als deutscher Forrest Gump eine nationale Berühmtheit werde. Das sind ja so Sachen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und Mexiko war nicht geplant. Ich wollte in die USA rein und die haben mich nicht reingelassen. Plan B war Kanada, haben mich Corona-bedingt auch nicht reingelassen und dann ist Plan C Mexiko geworden und das war das beste Abenteuer meines Lebens. Also manchmal kann Pech und Unglück, wenn was nicht klappt, auch zu ganz, ganz tollen Dingen führen.
Du begibst dich dann ja auch da, ne, wir haben gerade schon am Anfang ein bisschen gesprochen, in die außerhalb deiner Komfortzone ist ja auch so ein bisschen das Ziel. Du willst deine Limits austesten, sonst hättest du jetzt nochmal eine Fahrradtour gemacht, in irgendeiner Art und Weise. Und du kommst körperlich an eine Belastung. Teilweise, ne, wenn du irgendwo in Sibirien mit dem Fahrrad unterwegs bist, gab es im Film ja auch ein, zwei Bilder und deine Hände einfach so krass ausgekühlt sind, dass du nicht mal eine Kamera irgendwie auch halten kannst, um das auch nochmal zu dokumentieren. Oder du läufst halt in Mexiko in der Hitze, wo man auch gucken muss, okay, dann laufe ich erstmal ein bisschen vormittags und dann nochmal irgendwie später, wenn es irgendwie wieder kühler wird. Das ist so die eine Sache, diese körperliche Belastung, oder auch beim Schwimmen, das war ja für dich eine ganz neue Disziplin. Aber du kommst ja, du sagst auch, 95% ist halt Kopfsache, letztendlich. Weil du hast auch nur ein Seepferdchen, letztendlich könnte es jeder, der relativ sportlich fit ist, würde das auch irgendwie hinkriegen können, wenn er halt von Kilometer zu Kilometer denkt. Und das ging ja jetzt auch nicht auf Zeit so direkt, sondern einfach nur diese Distanz. Wo waren so Situationen, wo du mental aber auch an deine Komfortzone so gekommen bist? Das hängt natürlich ab und zu mal wahrscheinlich auch miteinander zusammen. Aber was waren vielleicht so ein, zwei Momente, wo du wirklich auch mental daran gekommen bist? Und wie bist du damit umgegangen?
Also während dem Sportlichen war für mich die mental schwierige Situation definitiv beim Schwimmen, die großen Querungen. Also ich bin meistens die Küste entlang geschwommen, aber ich musste eben ab und an auf eine Insel, eine Halbinsel raus. Und es waren dann eben manchmal 6, 7, 8, 9 Kilometer offenes Meer ohne Begleitboot. Das ist nicht einfach. Und ich bin da einmal auch in die Dunkelheit gekommen und war dann so 3, 4 Kilometer vor der Küste, alleine im stockfinsteren Meer. Und man kann natürlich auch so ein bisschen die Schatten von den Bergen sehen. Also ich weiß schon, in welche Richtung Land ist, aber man kann die Distanz nicht einschätzen. Und man fragt sich auch, was ist da unter mir? Gibt es da Haiattacken? Gibt es natürlich nicht, habe ich vorher gegoogelt, aber man fragt schon, was ist da? Also ich war weit außerhalb meiner Komfortzone. Und in so Momenten, da gibt es einfach keinen Platz für Zweifel. Da darf man keine Panik bekommen. Da muss man klar und fokussiert sein. Und das heißt für mich, ich kann das, ich schaffe das, jetzt geht's auf zur Insel und dann konzentriere ich mich genau darauf und führe einfach aus. Also in so Momenten muss man einfach funktionieren. Und das Schwerste für mich mental war aber nicht das Sportliche, sondern es war die Bürokratie. Denn die Adria oder sibirische Schneestürme, das ist hart, aber es liegt an mir. Da muss ich mich durchkämpfen, dann komme ich meinem großen Ziel ein Stückchen näher. Und ich bin ja in der Türkei einmal 7 Wochen festgesteckt wegen Corona, Grenzschließungen. Nochmal in der Ukraine habe ich nochmal gewartet auf mein Russland-Visum. Und das waren für mich unglaublich schwierige Momente, weil es einfach so aussah, okay, die Grenzen sind zu. Und da trotzdem positiv bleiben und erstmal loslassen und fest daran glauben, ja, wir finden eine Lösung, es geht irgendwie weiter. Auch wenn der geplante Weg jetzt zu ist, das war schwierig. Was da hilft, ist, auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Also auch mal, ja, kann ich jetzt nicht ändern, manches loslassen, nicht jammern, also keine negative Energie schaffen. Und ein Team drumherum, was auch positiv ist. Mit Team meine ich jetzt nicht jemand, der mir mein Gepäck trägt und bei mir ist, sondern einfach Leute, mit denen ich Kontakt habe. Und bei mir heißt es vor allen Dingen mein Vater, der auch mein Manager mal ist, mit dem habe ich so ungefähr einmal täglich über WhatsApp telefoniert. Und die Filmcrew, die eben ab und an vor Ort ist und da war keiner dabei, der jemals gesagt hat, Jonas, sieht jetzt nicht gut aus, sondern die haben alle gesagt, hey Jonas, es geht weiter, wir finden eine Lösung. Und das ist wichtig, man braucht Leute, die einen höher heben.
Ich erinnere mich auch an ein, zwei Situationen im Buch, wo du vor allem auch, wo deine Beharrlichkeit rausgekommen ist. Da gab es irgendeine Situation beim Schwimmen, da kamst du irgendwie an so einen Zaun, musstest da aber irgendwie auch durch, und das wäre irgendwie ungünstig gewesen, ein riesiger Umweg, wenn du da irgendwie nicht hättest nochmal ans Ufer kommen können. Oder auch in Russland an der Grenze, weil der erste Versuch hat gescheitert, trotz Visum und so weiter und so fort und Kontakten zum Innenministerium etc. Und am nächsten Tag auch nochmal hin mit einem anderen, ne, Beamten das nochmal versuchen. Woher nimmst du diese Beharrlichkeit, dann da wirklich eine halbe Stunde lang mit Leuten zu diskutieren, bis die irgendwann auch mürbe sind und sagen, alles klar, okay, komm.
Also ich habe mittlerweile auch einfach gelernt, dass man in vielen Ländern mit Beharrlichkeit auch viele Dinge bewegen kann, weil am Ende das ist nicht wie in Deutschland, wo halt, und auch hier ist es ja nicht zu 100% so, aber in anderen Ländern noch viel weniger. Das eine Regel ist eine Regel und Nein ist Nein und da gibt es auch keine Ausnahmen. So ist es eben nicht im Großteil der Fälle. In den meisten Ländern ist es, da gibt es zwar eine offizielle Regel, aber die mächtigen Leute, die können das immer frei entscheiden. Und wenn man da den richtigen Kontakt hat und beharrlich ist und darauf einredet und Gründe findet, warum man das jetzt doch machen darf, dann geht es meistens auch weiter. Und das muss man nur oft genug probieren, dann findet man sein Schlupfloch.
Aber ich kann mir halt vorstellen, bei vielen Menschen löst sowas auch dann schnell so Frustration aus. Hat es bei dir vielleicht auch teilweise, nur du hast eine andere Art und Weise, dann damit umzugehen.
Also klar, es ist frustrierend, wenn, wo ich mal auf mein Russland-Visum gewartet habe. Da habe ich ja, also erst bei der Botschaft wurde ich zweimal abgewiesen. Dann habe ich ja jeden kontaktiert, der irgendwas mit Russland zu tun hat, weil ich musste da rein. Es war einfach die einzige mögliche Route. Und dann habe ich Kontakte ins Außenministerium, in die höhere Politik bekommen, zum Außenwirtschaftsverbänden und alles. Und ja, oft haben sie mir am Anfang gesagt, ja, geht. Und am Ende kam immer, nee, können wir nichts machen, ist zu. Und deine Möglichkeiten schwinden und schwinden. Und da muss man trotzdem positiv bleiben, okay, nee, wir probieren es weiter. Und irgendwann finden wir die richtige Person und dann geht's weiter. Und einfach abhaken die Dinge. Dinge, die man nicht ändern kann, loslassen und nach vorne schauen.
Ich habe im Film wurde auch so ein bisschen auf der Karte gezeigt, wo du dann in der Türkei so rumgefahren bist und das war ziemlich kreuz und quer, weil hier einfach um dich, ne, im Fahren zu bleiben und so weiter und so fort. Und als dann die Nachricht kam, okay, das könnte jetzt klappen hier mit Russland, fand ich das kam im Film jedenfalls so rüber, dass dein Grinsen war auf einmal so richtig groß und du hattest letztendlich wieder ein Ziel und vorher bist du in der Türkei einfach, ich würde es nicht sagen, ziellos rumgefahren, aber schon einfach hin und her. Wie wichtig ist es letztendlich dann auch Ziele zu haben? Was bewirkt es einfach so ein konkretes Ziel auch vor Augen zu haben, was dir ja zwischendurch einmal einfach genommen wurde und dann, als es wieder da war, ja, war es aber wieder eine ganz andere Situation.
Ja. Also für mich sind Ziele unglaublich wichtig. Ich mache auch gerne mal Urlaub und gehe mal auf so ein bisschen ziellos umherradeln. Ist auch in Ordnung, aber halt nicht auf die Dauer. Und vor allen Dingen, wenn ich bei meinem großen Projekt bin. Und in der Türkei war das so, also ganz ziellos umhergeradelt bin ich natürlich nicht. Ich bin nach Süden geradelt, weil es da war es warm, da konnte
Okay.
ich einfach auch anständig an der Bürokratie arbeiten. Und es war ja ursprünglich auch der Plan, schon weiter Richtung Osten zu fahren. Also das war jetzt nicht die ganz falsche Richtung, aber es war keine konkrete Mission, da fährst du jetzt lang und dann kommst du am Pazifik. Das gab es nicht mehr. Und in dem Moment, wo es wieder da ist, also ich sag's mal so, mir hat Russland im Winter und im Frühling mit den fürchterlichen Wetterbedingungen und Straßenverhältnissen alles mehr Spaß gemacht, als in der Türkei bei 20 Grad am Strand zu liegen. Ganz einfach, weil ich hatte eine Aufgabe, ich hatte ein Ziel. Und wenn man ein Ziel hat und sich darauf komplett einlässt, für mich ist es ja mein Leben und das ist mein einziges Ziel. Ich möchte an den Pazifik. Und dann sind auch die Schwierigkeiten, die man hat, man überkommt sie einfach.
Ja. Du bist einige Schwierigkeiten überkommen, bist dann in Mexiko auch angekommen. Dort ging es dann weiter mit, das war ja auch eher so ein Plan C, hast du gerade schon gesagt, USA ging nicht, Kanada kam auch nicht in Frage. Als Plan dann war es Mexiko, ist ein bisschen heißer, deswegen hast du wahrscheinlich das nicht als Plan A auch gehabt. Und da hast du, kam halt so eine Welle dann, das kam letztendlich auch mit der Hündin, La Coqueta, auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit auch auf dich. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Leute in Mexiko von dir erfahren haben und auch ganz oft mitgelaufen sind. Also Szenen im Film, wo du meistens gar nicht allein unterwegs warst, es sei denn, es ging mal längere Zeit durch die Wüste. Und im Buch wird das Ganze auch so ein bisschen beschrieben als der Jonas-Effekt. Also die Leute waren ja komplett auch verrückt nach dir, wollten Selfies, haben sich so inspiriert gefühlt durch dich. Und da habe ich jetzt mich nochmal so gefragt, so, das ist ja, du hast ihn ja nicht da durch die Straßen irgendwie gepeitscht und hast sie da durchgeholt. Hast ja dein eigenes Ding gemacht, bist gelaufen und das alleine hat sie inspiriert, dass sie selber einfach gesagt hat, okay, wenn der Jonas das schafft, dann schaffe ich das auch und dann laufe ich jetzt los. Wieso glaubst du, braucht man manchmal so eine Inspiration, die einem was vormacht und man dann selber merkt, okay, vielleicht kann ich das ja auch.
Also gerade in Mexiko, aber auch hier in Deutschland höre ich das immer wieder von Leuten, wenn ich jetzt gestern beim Film da war und Leute, die machen ihre ersten großen Radtouren und so Sachen. In Mexiko, die sind aus ganz Mexiko angereist, um mitzulaufen. Und da waren viele dabei, die haben ihre persönliche Bestleistung gemacht. Die sind vorher noch nie einen Marathon gelaufen und jetzt laufen sie plötzlich. Und zum einen es ist eine ziemlich einfache Story. Ich laufe 120 Marathons in 120 Tagen und habe noch ein Grinsen dabei auf dem Gesicht. Und es geht. Und das zeigt vielen anderen Leuten, man muss es einfach nur machen. In dem Falle jetzt ist es auch so, ich bin kein Profiläufer gewesen. Ich bin auch kein Profischwimmer gewesen. Das ist also viel, viel greifbarer für die Leute. Wenn jetzt einer kommt, der sein ganzes Leben lang Marathon rennt und er macht es dann denken die Leute, ja, aber wie soll ich das machen? Das ist einfach viel zu weit weg. Und ich laufe in meinem Anhänger und dann gut gelaunt und esse Tacos und Schokolade. Das ist einfach viel, viel greifbarer. Das hat in Mexiko einfach viel bewirkt. Und die Forrest Gump Story natürlich auch.
Ja, definitiv, definitiv. Klar, da waren wahrscheinlich einige dabei, die wollten auch irgendwie ein bisschen was vom Medienrummel vielleicht abbekommen und so weiter und so fort. Aber ich fand es trotzdem faszinierend, wie viele Menschen einfach mehr aus sich rausgeholt haben, einfach nur, weil sie neben dir hergelaufen sind und an sich hätten sie es auch alleine vorher geschafft, so, ne? Also ja, ein paar Tage vorher einfach alleine die Strecke gelaufen, hätten sie es letztendlich auch irgendwie geschafft. Aber trotzdem ist es dann ja manchmal doch so der eine Push, den man braucht, um dann doch, ne, anzufangen, diesen ersten Schritt überhaupt zu gehen. Und dann, wenn man drin ist, dann läuft es ja auch. Du hast es ja auch im Film so beschrieben, mit dem Muskelkater direkt am Anfang. Die ersten paar Tage waren natürlich hart, aber irgendwann gewöhnt sich der Körper halt auch daran. Und da ist es ja wahrscheinlich dann enorm wichtig auch gewesen, einfach mental dann den Körper so ein bisschen zu überlisten und zu sagen, okay, du schaffst das schon. Wie schaffst du es, dich in diesen kleinen Momenten zu pushen? Also, wir haben schon gehört, du denkst von Schokoriegel zu Schokoriegel. Aber wie ist es so in diesen unangenehmen Situationen, wo es dann wirklich piekt und du denkst so, boah, jetzt brauche ich aber auch tatsächlich mal eine Pause. Wie pushst du dich dann mal?
Es gibt viele Techniken, die da helfen. Was wirklich heraussticht, ist der Optimismus. Also, wenn es mir schlecht geht, dann glaube ich einfach daran, ja, aber morgen wird es wieder gut.
So Lebensmittelvergiftung auf dem Fahrrad.
Genau, so Lebensmittelvergiftung auf dem Fahrrad. Die kann 5 Tage dauern, sie kann aber auch morgen wieder besser sein. Und ich glaube einfach immer daran, dass es morgen besser ist. Ja. Und dann, das kann man nicht oft genug betonen, diese kleinen Ziele. Ich laufe in meinem Kopf keinen Marathon, ich laufe 42 mal 1 Kilometer. Und so geht es in kleinen Schritten einfach dem Großen entgegen, weil am Ende lassen sich die meisten Leute von großen Zahlen und einem langen Weg einfach entmutigen. Das ist bei mir im Extremsport so, das ist in Startups und vielen anderen Projekten genauso, dass man einfach so sieht, okay, jetzt habe ich eine Schwierigkeit und der Weg nach vorne, da kommen noch so viele mehr Schwierigkeiten, es ist noch so weit, ist auch vollkommen richtig. Aber wenn ich jetzt diese eine kleine Schwierigkeit überwinde, dann habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht und dann kommt die nächste Schwierigkeit und die überwindet man auch. Und dieser eine nächste Schritt, der geht ja immer.
Ich würde jetzt die letzte Zeit, die wir noch zur Verfügung haben, so ein bisschen nochmal rüber switchen zum Thema, wie bist du überhaupt zu dem Beruf Abenteurer gekommen? Denn du warst auch vorher, hast du ganz normal International Business studiert, hast da natürlich auch schon viel so im Ausland Zeit verbracht, weil dich das schon immer gereizt hat. Dein Großvater ist so eine Inspiration für dich, der auch irgendwie früher dann mal nach Afrika ausgewandert ist sozusagen. Und also das hat dich schon immer gereizt, rauszukommen. Und du hast im Studium ja dann den ersten Fahrradtrip so gemacht, aber das war eigentlich letztendlich nur für dich. Und hast dann deinen ersten Job auch angefangen, mit anzuquarte Vertrieb letztendlich im IT-Bereich. Wie war es für dich dann möglich, letztendlich dann deine Leidenschaft, das Abenteurer sein, zum Beruf zu machen?
Also das Ganze begann letztendlich mit einer Firmenfeier bei meinem alten Arbeitgeber, wo dann alle ein bisschen viel getrunken haben und mein Chef hat gesagt, ja Jonas, ich sponsor dich und das konnte man dann auch nicht mehr zurücknehmen. So bin ich zu meinem ersten Rekord gekommen, der schnellsten Eurasien-Durchquerung. Und danach habe ich mich damit selbstständig gemacht und habe gedacht, jetzt oder nie, besser wird die Chance nicht. Und am Anfang habe ich natürlich praktisch nichts verdient. Also ich habe das erste Jahr irgendwie ein paar tausend Euro Umsatz gehabt, aber habe mal die Lebenshaltungskosten runtergefahren. Und seitdem ging es jedes Jahr, ist es auch bei mir sehr stark gewachsen, muss man auch ganz klar sagen. Und ich kann jetzt seit 2019 auch gut davon leben. Und dann ist es jetzt mit dem Triathlon um die Welt, vor allen Dingen durch Mexiko, was da alles passiert ist, einfach eine nationale News-Story geworden, auch in Deutschland. Ich habe mittlerweile eine Reichweite im dreistelligen Millionenbereich mit dem Projekt gehabt.
Und das konntest du aber gar nicht planen.
Nein, in keiner Art und Weise. Ja. Also ich konnte, bei mir ist alles, jedes Jahr hat sich mindestens verdoppelt oder verdreifacht, aber allein im Dezember hat sich halt verzehnfacht. Also es ist unglaublich, was alles passiert ist. Und mittlerweile lebe ich von in erster Linie Sponsoren und Vorträge. Spiegel Bestseller habe ich ja auch geschrieben und kommt ein Film raus und so weiter. Und der Erfolg von dem Ganzen ist, die Basis ist die Leidenschaft, die Authentizität. Ich wird für nichts in der Welt tauschen. Es ist mittlerweile mein Job. Aber ich frage mich bei allem immer, würdest du es machen, wenn du damit nichts verdienen würdest? Und die Antwort muss ja sein, weil nur dann bleibe ich authentisch. Und ich mache gern Dinge, die noch nicht gemacht wurden. Und da hat man eine Story dahinter. Und das hilft.
Ja. Wo, was heißt es? Du hast deinen Lebensstandard so weiter runtergekurbelt. Kannst du das nochmal so ein bisschen kurz konkretisieren?
Also, ich bin 2017, ich habe ja vorher beim International Business studiert und habe dann 2 Jahre im Softwarevertrieb gearbeitet. Also, ich habe Ersparnisse gehabt, klar.
Ja.
Habe aber dann, ja, muss ja auch langfristig funktionieren, meinen Lebensstandard extrem runtergefahren, habe dann ja Wohnung, Auto, alles aufgelöst und habe in den Sommermonaten, war ich in Europa unterwegs, meistens im Zelt, in den Wintermonaten, ja, in Brasilien war ich länger, wo das Leben auch günstig ist. Das heißt, ich habe mit 500 Euro im Monat gut gelebt und da hat mir auch nichts gefehlt. Das ist natürlich keine langfristige Lösung, weil man muss auch in unserem Alter an die Altersvorsorge irgendwann denken, aber man kann so mal die ersten ein, zwei Jahre überbrücken. Und eben daran bauen, dass dann es weiter wächst. Und ja, am Ende, ich brauche nicht viel Geld, um glücklich zu sein, sondern möchte aber machen, was mir Spaß macht. Und das hat sich aber sehr gut entwickelt.
Ja, da gibt es sicherlich einige Menschen, die könnte man bezahlen, dass sie das machen, was du gemacht hast. Und die mir sagen, nee, danke, das lasse ich mal lieber, muss ich jetzt nicht haben, dann morgens in nasse Fahrradschuhe einzusteigen und durch den sibirischen Winter weiter zu radeln. Wo ist das Endziel? So, muss das, du hast ja jetzt einen bestimmten Standard sozusagen gesetzt. Wird das nächste Abenteuer immer noch krasser und dann noch krasser und noch krasser? Also wo führt das dann hin?
Also es geht mir nicht darum, immer höher, schneller und weiter. Da ist dann einfach irgendwann, das kennt man aus dem Bergsport, wo man dann einfach irgendwann auch lebensgefährliche Projekte macht und das werde ich nicht tun. Mir geht es um besondere Erlebnisse. Ich möchte aus der Komfortzone raus, ich möchte was erleben, ich möchte Dinge machen, die noch nicht gemacht wurden. Und ob das jetzt immer das Schnellste und Größte ist oder einfach nochmal eine Disziplin, die ich noch nicht gemacht habe, eine Erfahrung, die für mich persönlich neu ist, das kann für mich genauso bereichernd sein. Und daher, also ich werde auch in Zukunft natürlich, Ende nächsten Jahres mache ich wieder ein sehr großes Projekt, wo es wieder einmal um die Welt geht, auf eine neue Art und Weise. Und auch langfristig dann, ja, immer alle zwei Jahre irgendwie ein schönes Projekt. Aber da geht es nicht immer darum, jetzt das Vorherige irgendwie zu schlagen.
Also es sind dann persönliche Ziele, die du einfach noch hast, die du, ne, die jetzt beim Laufen, wo du wahrscheinlich viel Zeit hast zum Nachdenken oder so, dann kommen dir neue Ideen und man denkt so, ach, könnte ich eigentlich auch mal machen. Hätte ich auch Lust drauf. Und dann geht es in die Planung.
Ja, also ich komme von so einer Weltumrundung immer mit zwei, drei neuen Projekten im Kopf zurück.
Ist wahrscheinlich auch wichtig, um dann durch dieses, du bist ja jetzt halt viel, ne, von Interview zu Interview und so weiter und so fort, jetzt gerade nicht in deinem persönlichen Element. Also ich glaube, ich nehme jetzt voll ab, dass es auch dir Spaß macht, über diese Reise zu erzählen und du es auch gerne an Vorträge hältst und so weiter und so fort. Aber du bist jetzt ja nicht in dem Bereich, wo du dann diese Erfahrungen machst, die du jetzt gerade in Mexiko gemacht hast. Das ist ja dann das High und jetzt ist gerade, ich will jetzt nicht sagen low, aber das ist jetzt halt gerade so ein bisschen dein Beruf, ne? Auch ja, dann das entsprechend das nächste Projekt vielleicht zu finanzieren und so weiter und so fort. Genau, jetzt weiß ich gerade gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber du hast, glaube ich, schon was
genau sagen. Also absolut, es ist, ich rede gerne auch über meine Projekte und ich habe auch BWL studiert, also es macht mir auch Spaß, aber langfristig ist meine Leidenschaft natürlich, die Abenteuer zu machen. Und ich kenne viele Leute, die so auf Weltreise waren und so große Projekte haben, die dann hinterher Depressionen haben, weil man einfach so, dann hat man das geschafft, es ist ja, also für mich war das mit der Vorbereitung 2 Jahre mein Leben, da gab es für nichts anderes Zeit. Und dann hast du es geschafft, bist ein paar Wochen glücklich und dann hast du die Frage, was mache ich jetzt? Und aus dem Grund habe ich auch immer mein nächstes Projekt bereits im Kopf, bevor ich das alte beendet habe. Weil jetzt aktuell bin ich in der Situation, ich bin froh, ich muss morgen keinen Marathon rennen. Bin einfach noch nicht so weit. Ich muss noch regenerieren, muss auch noch der Kopf irgendwo, musst du auch mal mental einfach, ist auch keine Maschine, kannst auch nicht 5 Jahre am Stück funktionieren.
Bisschen reflektieren.
Genau, muss es verarbeiten. Aber ich weiß auch ganz genau, schon jetzt, irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, ja, ich bin wieder bereit, ich habe wieder Bock. Und das weiß ich jetzt schon. Und ich habe mein Projekt schon im Kopf und weiß ja, in ein paar Monaten beginnt die Vorbereitung dafür. Und darauf freue ich mich auch. Und so habe ich nie irgendwie Schwierigkeiten gehabt, sondern einfach, ich kann die, sag ich mal, Pause oder die Off-Season genauso genießen, weil ich weiß, danach kommt wieder ein neues Projekt.
Ist ja letztendlich so ein bisschen auch eine Parallele herzustellen, gerade mal so auch zu den bisherigen Gästinnen, die ich so hatte, die Startup-Gründerinnen. So ein bisschen dann jedes Projekt so ein bisschen wie ein Startup und bei vielen Startup-Gründerinnen ist es ja manchmal auch so, die machen einen Exit und dann ist erstmal eine große Lücke, so was jetzt? Und dem beugst du halt vor, an dem du auch schon während des einen Projektes schon mal das nächste sozusagen denkst und vorbereitest. Du hast ja letztendlich auch so ein bisschen Startup gegründet, weil du musstest, um diesen Switch zu machen und auch Geld zu verdienen damit, dann auch eine GmbH gründen, Jonas Deichmann Adventure GmbH. Wie war es für dich so unternehmerisch, da auch so tätig zu werden? Klar, du kommst aus dem Vertrieb, ne, also mit Marketing hast du dich vorher auch schon beschäftigt, aber wie war es für dich so, das Unternehmen um dich herum auch aufzubauen?
Also ich finde es auch super spannend. Ich habe vorher BWL studiert und im Vertrieb gearbeitet. Das sind die wichtigsten Dinge, die du brauchst für die Art Unternehmen, wie ich es habe. Ich lebe aktuell in allererster Linie von Sponsoren und Firmenvorträge und dann noch ein bisschen so Bucheinnahmen, Filmen, Magazine, etc. Und ich habe all die Herausforderungen, die andere Startups auch haben. Es sieht bei mir anders aus auf meinem Instagram-Kanal, weil da geht es halt um Abenteuer und so weiter. Und ja, ich schlafe oft im Zelt, etc., aber ich muss genauso Verhandlungen führen, muss meine Brand zum Beispiel, davon lebe ich ja, von meiner Brand am Ende, all die Dinge. Und jetzt habe ich noch so das klassische Startup-Problem oder Herausforderung, wenn es einfach unglaublich schnell wächst. Und bei mir hat sich seit Dezember alles verzehnfacht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich habe vorher mein Unternehmen vom Handy aus managen können und war halt unterwegs. Und mittlerweile geht es nicht mehr. Ich habe jetzt einen Vollzeitmanager eingestellt, muss jetzt auch Social Media abgeben. Das ist mein Kern von meiner Marke letztendlich, von meiner Außendarstellung. Und ich kann es aber selber nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Und muss Strukturen aufsetzen. Wie macht man das Ganze? Wo willst du auch in Zukunft hin, wenn dann einfach Anfragen von großen Firmen kommen, von Filme, etc. Also es ist viel Strategie auch mit dabei und das ist auch super spannend.
Ja, mega cool. Freut mich, dass es auf jeden Fall durch dieses Projekt jetzt auch so sich hochskaliert und bin sehr gespannt auf das weitere kommende Projekt. Was ist so vielleicht noch so ein Abschlusstipp an alle, ne, wir sind ja hier im Podcast Kaltes Wasser, es geht in die Komfortzone und ans Anfang, die ersten Schritte, was hast du so, wir haben schon ein paar Sachen auch besprochen natürlich, was würdest du jetzt nochmal so zusammenfassend einfach einen Tipp geben für Menschen, die jetzt eine Idee haben, aber das vielleicht lange herauszögern, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen und so weiter und so fort.
Also ich habe es vorhin auch schon gesagt, aber das ist für die Situation der wichtigste Tipp und der ist einfach nur machen. Und es ist bei großen Expeditionen, Rekorden oder bei Startups oder was auch immer man machen will im Leben, es ist überall genau dasselbe. Der Großteil der Träume wird nie verwirklicht, weil es einfach einfacher ist, es nicht zu machen. Und wenn man jetzt lange plant, okay, jetzt muss ich noch, das muss ich noch machen, das noch machen, dann nicht bereit. Ja, das Leben hat einfach Überraschungen parat. Und dann kommt ein neues Jobangebot oder hat eine Freundin oder irgendwas und am Ende macht man es nie. Daher, der beste Zeitpunkt, der ist meistens jetzt. Man kann ja einfach auch, man wird auch mal scheitern, klar. Halt schnell scheitern, abhaken, lernen und was Neues probieren. Aber für mich ist ein Scheitern, wenn ich weiß, ich hatte die Möglichkeit, ich habe es nicht probiert. Daher, ja, einfach machen. Wenn man Erfolg damit hat, dann ist es ein Wahnsinnsgefühl, super toll. Und wenn es mal nicht klappt, dann kann man auch stolz darauf sein, weil ich persönlich habe mehr Respekt vor jemandem, der versucht hat, seinen Traum zu verwirklichen und ist gescheitert, als jemand, der ein komfortables und langweiliges Leben führt.
Schönes Schlussplädoyer. Es gibt auch noch eine Playlist hier zum Podcast, die gehört dazu, heiße Songs. Da packe ich immer für jede Folge immer so ein paar Songs auch drauf. Du hast, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig gesehen habe im Film, aber du hast auch beim Laufen ab und zu mal vielleicht Musik gehört. Hast du einen Song, wo du sagst, den kann ich auch gerne auf die Playlist packen, der hat mich immer motiviert, durch die Wüste zu kommen?
Ja, also ich bin ein ganz großer Fan vom Forrest Gump Soundtrack. Das war super, so da durch Mexiko rennen. Da gibt es einige tolle Lieder drin.
Okay, dann pick ich mir da mal einen raus. Jonas, vielen, vielen Dank für Einblicke in deine Reise und vor allem auch so ein bisschen reflektierend zurückblickend jetzt auf diese Reise. Und ich bin sehr gespannt auf das kommende Projekt. werde das auf jeden Fall nachverfolgen. Du bist auf Social Media aktiv, bei Instagram hauptsächlich. Da gibt es mal viele Stories von dir, wo du auch gerade bist. Wir haben gerade schon angesprochen, ein Film kommt jetzt Donnerstag in die Kinos. Ich habe ihn schon gesehen und kann ihn sehr empfehlen. Und dann entsprechend gegen Herbst auch von dir kommt. Und ja, vielen Dank für deine Einblicke und auch deine Tipps zum Thema Anfangen und Komfortzone.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war's mit der heutigen Folge. Ja, von mir kommen auch nochmal 3 Songs auf die Playlist. Zunächst mal habe ich von Jonas aus dem Forrest Gump Soundtrack 3 rausgesucht, und zwar 2 Songs, die auch im Hintergrund liefen, in den Szenen, in denen Forrest Gump sozusagen durch die Wüste Amerikas läuft und den Mississippi River ab und zu mal überquert. Und zwar ist das einmal Running on Empty von Jackson Browne und It Keeps You Running von The Dobie Brothers. Und dann auch noch ein Song vom Album Soundtrack, der halt super dazu passt, die zum Ganzen, von Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ja, und von mir kommen jetzt auch nochmal 3 Songs auf die Playlist. Der eine ist ja auch ziemlich offensichtlich, und zwar ist das von Crow, Forrest Gump. Und da, ja, weil Jonas einmal um die ganze Welt gereist ist, von Daft Punk, Around the World. Und eine kleine Hommage an seine Fahrradtouren durch Sibirien und so weiter und so fort von SDP. Hätte Fahrradkette. In diesem Sinn, ganz geile Songs, die zur heutigen Folge passen. Gerne mal bei der nächsten Fahrradtour oder beim nächsten Jogginglauf euch in die Ohren machen. Und ja, in 2 Wochen kommen auch wieder neue Songs auf die Playlist. Von daher gerne mal dieser Playlist einfach folgen. Und wer schon dabei seid, auch dem Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Und ja, hoffe, dass es bei euch läuft.